Gut, bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, möchte ich noch ein aktuelles Wort reingeben. Wir wissen ja, dass wir brauchen eigentlich beides. Und zwar das Wort Gottes selbst als das Geschriebene wird ja als im Griechischen als das Logos bezeichnet. Und das aus dem Wort Gottes, was dann wieder speziell in meine Situation hineintrifft, beschreibt uns die Bibel als das Rhema-Wort. Na, schon mal gehört? Das ist ja nichts Neues. Und wir brauchen eigentlich beides, um gesund geistig zu wachsen. Wir brauchen die Grundlage des Logos, des Wortes Gottes, das heißt der beständigen, aufeinander aufbauenden Lehre des Wortes Gottes, dass wir stabil werden in unserem geistigen Leben und auch die Dinge erkennen können und eine klare Sicht bekommen. Und darüber hinaus brauchst du auch noch ein sogenanntes Rhema-Wort, was speziell in deine Situation hineintrifft. Das ist ein Wort Gottes, ein bestimmter Vers oder mehrere Verse oder ein Teil eines Verses, dass wenn du ihn hörst oder wenn du ihn liest, dass er aufleuchtet und ganz konkret in deine Situation, in dein Herz hineinspricht. Und das nennt man ein Rhema-Wort. Das heißt ein Logos, das direkt in dein Herz hineinspricht. Also zu Deutsch. Und das brauchen wir beides. Amen. Also wenn du nur in dem Logos unterwegs bist, und das ist gut, eine beständige Lehre zu haben, weil sonst wird es schwierig. Dann wird man schnell verführt und kommt unter komische Einflüsse dann. Man kann die verschiedenartigen Lehren nicht erkennen. Aber dann mit der Zeit wird es dann, wie soll ich sagen, ist dann kein Leben mehr drin. Ja. Und andererseits, wenn du nur im Rhema unterwegs bist, und so gibt es verschiedene Christen, die sind mehr, wir wollen nur das Logos-Wort, wir wollen nichts vom Heiligen Geist. Und dort hast du auch nicht viel Leben vom Heiligen Geist. Die anderen sagen, wir wollen nur das Rhema-Wort, nur das Aktuelle und nur Offenbarung und so weiter. Und was siehst du dort? Sie sind oft in der Schräglage, was die Gesamtheit der Schrift betrifft. Also um ein gesundes geistiges Wachstum zu haben, brauchst du beides. Du brauchst ebenso wieder diese Balance zwischen dem andauernden Logoswort von A bis Z. Fang mal an, deine Bibel zu lesen. Ich habe den Eindruck, ich sage das mal, wenn du die Zeit hast, nehmen sie dir. Und wenn du sie nicht hast, nehmen sie dir auch. Fang jetzt mal an. Ich wollte dich nur ermutigen. Und les mal die Bibel von vorn. Fang mal an, morgen meinetwegen, 1. Mose 1. Lest eine halbe Stunde nur das Alte Testament. Dann nach einer halben Stunde wechsel und fang bei Matthäus an. Lest eine halbe Stunde das Neue Testament. Und das mach jeden Tag. Hast du die Zeit, kannst es tun. Die meisten haben Zeit. Hast du die Zeit nicht, dann kannst du es trotzdem tun. Weil wofür das Herz brennt, ne? Das machen wir auch. Also wo das Herz voll ist, geht der Mund über. Das heißt, wo noch mehr ein Herzensverlangen haben, da schaffen wir auch Freiraum. Und was bringt das? Das bringt Heilung für Geist, Seele und Leib. Das baut dich total auf. Der Geist wird aufgefrischt durch das Wort Gottes. Du wirst innerlich gereinigt und du bekommst eine Grundsubstanz in deinem Leben. Amen. Nur zur Ermutigung. Ich habe gestern nach der Vorbereitung, ich brauche mal mehrere Stunden dazu und suche vielen Herrn und dann lese ich viel Schrift. Und übrigens mache ich das auch nicht. Es ist nicht bloß, dass ich das, ich habe ja die Zeit, aber ich habe es ja früher gemacht, weil ich vorweit war und viel im Wort unterwegs. Und das baut total auf. Und gestern nach der Vorbereitung, Simone sagt, Mensch, was ist mit dir los? Hast du eine gute Laune? Also, das heißt nicht, dass ich immer schlechte Laune habe, aber ich bin total erfrischt aus meinem Zimmer raus, weil ich konnte nicht hier vorbereiten, weil da war ja 27 Stunden Gebet. Gestern ging es bis 22 Uhr. Vielen Dank für jeden Einzelnen, der mit dabei war. Also 27 Stunden lang konnte ihr Gebet und Anbetung hier oben im Gebetsraum. Und das ist das, was unser Land braucht, das ist das, was jeder Christ braucht. Du kannst, das Beste, was du antun kannst, ist zu beten und den Herrn zu suchen, ihn anzubeten. Denn wir leben in der Zeit, wo Jesus sagt, wacht und betet alle Zeit, dass ihr würdig gefunden werdet, diesem allen, was geschehen soll auf dieser Erde, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Amen. Wir wollen ja, also ich möchte schon dort mit dabei sein. Und es ist auch der Wille Gottes für unser Leben. Was sagt 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18? sage ich auch nochmal rein, sollte ich heute auch nochmal reingeben. Das sind alles solche Rema-Worte vom Herrn, die eigentlich, wir kommen noch zum Thema, aber das sind alles solche Dinge, die der Herr gesagt hat, die ich weitergeben soll. Und bin ich auch gehorsam. 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18. Betet alle Zeit, seid alle Zeit fröhlich und seid dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus an euch. Amen. Das ist der Wille des Vaters an die, die auf der Erde leben, an seine Kinder, die hier sind, damit sie in diese Freiheit hineinkommen und in dieser Freiheit bleiben. Betet alle Zeit, seid alle Zeit fröhlich, habt alle Zeit gute Laune. Amen. Und hilft aufs Bibellesen, also hilft euch schon, in diesen Zustand reinzukommen. Und seid dankbar. Amen. Denn das sind die Kinder Gottes, beziehungsweise das sind die Mütter, Väter, beziehungsweise Mütter, Brüder und Schwestern von Jesus, die den Willen des himmlischen Vaters tun. Und Jesus hat auch gesagt, nicht jeder kommt ins Himmelreich, sondern nur die, die den Willen meines Vaters tun. Viele sagen, Herr, Herr, aber sie tun nicht, was ich euch sage, oder die tun nicht, was der Vater sagt. Und wenn der Vater sagt, betet alle Zeit, seid alle Zeit fröhlich und seid dankbar, dann ist das der Wille Gottes des Vaters für uns. Amen. Also bloß mal, das sind all solche Rema-Worte aus dem Wort für uns heute. Und dann noch ein weiteres, das kann man dann in der Nacht, zur Gebetszeit, 1. Korinther 14, Vers 1, dort steht das, strebt nach der Liebe und eifert nach den Gaben des Geistes. Ihr Lieben, und das ist ein Wort, nicht bloß für mich, sondern für uns als Gemeinde. Strebt nach der Liebe. Das ist ein aktuelles Wort vom Herrn. Strebt nach der Liebe untereinander und zu allen Menschen und trachtet oder eifert nach den Gaben des Geistes. Das ist so ein enger Zusammenhang zwischen der Liebe und dem Eifern nach den Gaben des Geistes. Weil die Liebe ist die Motivation, die dir den Eifer in dir freisetzt, nach den Gaben des Geistes zu trachten. Das heißt, wenn wir nicht dieses Eifern, dieses Begehren, Eifer heißt eigentlich, das kommt von dem griechischen Wort Zelos, das waren die Zeloten, die hatten so einen Eifer, die haben gekocht vor Eifer. Also die waren feuerrot vor Eifer. Also die waren voller Eifer. Die waren von total erfüllt. Also das ist das griechische Wort dafür. Und es ist auch eine Charakterbezeichnung von Gott dem Vater, lesen wir im Alten Testament, auch im Neuen. Gott eifert für sein Volk Israel zum Beispiel. Auch heute noch. Sollten viele Regierungen dieser Welt nicht unterschätzen, dass er für sein Volk, für seinen Augapfel eifert. Amen. So. Und dort steht, eifert nach den Gaben des Geistes und strebt nach der Liebe. Das heißt, du kannst das Maß deiner Liebe, das du hast zum Herrn und zu deinem Bruder und Schwester, daran messen, wie sehr du nach den Gaben des Geistes trachtest oder eiferst. Weil die Gaben des Geistes dazu da sind, dass durch dich der gesamte Leib aufgebaut wird. Ja? Und das ist die Liebe. Die Liebe baut auf. Dich zuerst, aber dann deine Nächsten. Das heißt, wenn die Liebe überfließt, kannst du es nicht mehr halten, weil zuvor steht 1. Korinther 13, ein ganzes Kapitel über die Liebe. Und dann schwenkt Paulus um, strebt nach dieser Liebe, die fällt euch nicht zu, und eifert nach den Gaben des Geistes. Die Gaben des Geistes sind nicht für irgendeine spezielle Gruppe, die mal besonders auf einen spirituellen Trip ist und irgendwas Übernatürliches erwartet, sondern für jeden Gläubigen sind die da. Weil der Herr möchte, dass seine Kinder in die Freiheit der Liebe kommen. Liebe bedeutet Freiheit. Göttliche Liebe bedeutet absolute Freiheit von dir selbst. Denn 1. Korinther 13, die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht an der Sünde, an der Ungerechtigkeit, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Und die Liebe, der Glaube und die Hoffnung hast du auch da oben noch. Bleib mir in alle Ewigkeit. Amen. Aber die Liebe, diese Motivation, diese Liebe von Gott, lesen wir denn in Hohelied, das ist, die ist stark wie der Tod, es ist ein Feuer, was brennt in so einer Glut, dass du es in seiner Nähe nicht aushältst. Weil Gott ist Feuer und dieses Feuer ist seine heilige, reine Liebe. Amen. Und Gott möchte, dass dieses Feuer seiner Liebe in uns brennt. Und deswegen sollte man auch danach streben. Amen. Und diese Liebe drängt dich. 1. Korinther 5, die Liebe Christi drängt uns. Paulus war voll dieser Liebe, sonst hätte er das Kapitel 13 nicht geschrieben im Korintherbrief. Er sagt, die Liebe Christi drängt mich, das Evangelium zu bringen. Die Liebe Christi drängt mich, zu den Gemeinden zu gehen. Die Liebe Christi drängt mich, durch alle Trübsale und Verfolgung, die er von den Juden erlitten hat, und die Ablehnung von den Athenern. Die Liebe Christi hat ihn gedrängt, all diese Verfolgung, Leiden auf sich zu nehmen. Amen. Weil die Liebe zu den Gemeinden und besonders zu den aus seinem Volk Israel hat ihn getrieben, das Evangelium zu bringen. Das war seine Motivation. Amen. Und Paulus war voll der Kraft des Heiligen Geistes. Und er diente in allen Gaben des Geistes und in allen Dienstgaben. Da kommen wir heute noch drauf. Paulus war einer der wenigen, in dem alle 5 Dienstgaben gewirkt haben. In unterschiedlichem Maß, aber er war voll dieser 5 Dienstgaben. Aber was war seine Motivation oder was hat ihn am Laufen gehalten? Die Liebe. Lasst uns danach streben. Amen. Denn die Liebe vergeht niemals. Gott ist die Liebe. Amen. Wir müssen bloß in ihr bleiben und danach streben. So. Und dieses Streben nach der Liebe setzt in uns ein Verlangen frei, dem anderen zu dienen. Und dann kommst du ganz schnell an deine Grenzen, weil du spürst, dass du von deinem natürlichen Vermögen her gar nicht in der Lage bist, deinem Bruder und deiner Schwester in der Art und Weise wie Jesus zu dienen. Du brauchst was Übernatürliches. Und deswegen hat Jesus die Gaben des Heiligen Geistes seiner Gemeinde gegeben. Amen. Nicht nur für einen Selbstzweck, außer das Sprachengebet. Das baut dich erst mal selber auf. Und das hält dich übrigens im Fluss. Und das Sprachengebet ist die Tür zu den Geistesgaben. Aber die anderen sind alle dazu da, dass der Leib aufgebaut wird. Amen. Und dass du dem anderen dienst. Ist nicht heute mein Thema, aber gib mal. Das ist eigentlich Gemeinde, einander zu dienen in den Gaben des Geistes. Und da gibt es nicht nur die 9 in 1. Korinther 12, da gibt es im Römerbrief noch weitere Gaben. Und 1. Korinther, Ende von Kapitel 12 gibt es noch mehr. Also es gibt eine Fülle an Gaben des Geistes, die der Heilige Geist in dir aktivieren will, womit du dem Leib dienst, damit der Gesamtleib aufgebaut wird in der Liebe. Amen. Also die Liebe, zusammengefasst, wenn du es nachher strebst, wird sie dich vollkommen freisetzen von dir selbst. Denn die Liebe ist nicht selbstsüchtig, sie sucht nicht das ihre, sondern sie sucht das, was des Nächsten ist. Und das ist die Liebe von Jesus. Und als nächstes erweckt es in dir einen Eifer, dem anderen so zu dienen, dass es auch wirkungsvoll ist. Und das geht nur in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Hast du schon mal ein Wort der Erkenntnis bekommen? Oder ein Wort der Weisheit? Oder ein prophetisches Wort, was in dein Leben hineinspricht? Hier ist so viel Prophetisches da, achten wir das prophetische Wort. 1. Thessalonicher 5. Verachtet nicht das prophetische Wort. Das heißt, wenn wir es gering achten. Also hat man uns sehr gut getan hier, wie die Teenies so trainiert werden in ihrem Teenie-Hauskreis und wie die von uns gehört haben. Und das waren Worte dabei, die wir von anderen Propheten auch als Gemeinde gehört haben und die genau dort das nochmal bestätigt haben. Die Teenies wussten davon gar nichts. Also ich finde das total super, wie der Herr durch jeden Einzelnen wirkt, auch durch prophetische Rede. Amen. Gut. Gab es da Heilung? Der hat verheißen, dass hier ein Ort der Heilung ist. Und das sollte uns ermutigen, aber auch diesen Eifer freisetzen. Herr, gib mir die Gabe der Heilungen. Nicht nur die Heilung für eine Krankheit, sondern die Heilungen für verschiedene Krankheiten. Amen. Weil die Liebe drängt dich, dem Nächsten zu dienen, weil du sein Leid nicht mehr anschauen kannst und du weißt, du kannst nichts machen, sondern du schickst ihn zum großen Arzt. Du gehst mit ihm zu Jesus, legst die Hände auf und sagst, Heilung in Jesu Namen. Und die Gabe des Geistes fließt durch dich hindurch und heilt den Kranken. Amen. Manchmal muss man zweimal beten, ne, Bärbel? Und dann beim zweiten Mal, da kommt dann die Kraft und berührt dann. Und das ist gut, kein Problem. Du kannst auch zwei, dreimal beten, bis die Salbung dann kommt. Okay, also lasst euch von der Liebe drängen und nach den Gaben des Geistes zu eifern. Und das würde unsere Versammlung noch lebendiger machen. Amen. Der Heilige Geist wurde der Weisheit, Erkenntnis freigesetzt. Und Worte der Weissagung, lesen wir 1. Korinther 14, so die letzten Verse, wo Paulus über die Gabe der prophetischen Rede spricht. Wenn dann einer, ein Neuer hier reinkommt, schreibt Paulus, und alle fangen an zu prophezeien und die machen das Herz dieses Neuankömmlings offenbar. Das heißt, er wird geistig wie, es scheint eine geistige Lampe rein in sein Herz, keiner kennt ihn, aber plötzlich fangen hier vorne zwei, drei Leute an, also in deinem Leben ist das und das und das und das. Und er sagt, Mensch, das bin ich doch, keiner kennt mich hier, aber Gott kennt mich. Und so wird derjenige auf die Knie fallen, steht dort, und wird bekennen, Gott ist in ihrer Mitte. Amen. Weil Gott allein der Herzenskenner ist, er es offenbar macht. Amen. Lasst uns nach diesen Dingen streben und eifern. Halleluja. Denn es geht ja um das Thema Gemeinde. Ja, da sind wir jetzt sind wir in diesem Bereich, wo es jetzt weitergeht mit dem Thema. Gemeinde, neutestamentische Gemeinde. Ich fasse noch mal kurz zusammen, was wir schon bearbeitet haben. Wir gehen an diese Thematik so ran, als hätten wir noch nie was darüber gehört. Und weil wir brauchen den Bauplan von Jesus für die Gemeinde. Weil du kannst nicht die Gemeinde bauen mit einem anderen Plan, den Menschen errichtet haben. Das ist nicht das, was im Himmel Anerkennung findet. Auch wenn es manchmal großartig ausschaut in den Augen von Menschen. Der Herr erkennt nur das an, was gemäß seines Bauplans gebaut wird. Amen. Und das ist nun mal die Schrift. Das heißt, du wirst, wenn wir über das Thema arbeiten, Gemeinde, neutestamentliche Gemeinde, wirst du von mir nicht viel Zitate von anderen hören oder was haben die und das, wie baut das Gemeinde das. Wir nehmen nur die Schriftstellen, weil Jesus ist der Baumeister seiner Gemeinde. Amen. Und er hat in seinem Wort alles niedergeschrieben und du wirst erkennen, wenn du neutestamentliche Gemeinde betrachtest, wie sie aufgebaut ist, wie sie auch gewisse Strukturen natürlich auch hat und was für einen Sinn macht, dann wirst du erkennen, dass das ziemlich einfach ist. Und du wirst erkennen, dass vieles, was Menschen gebaut haben, so kompliziert ist, dass keiner mehr durchblickt. Aber wir möchten uns mit dem beschäftigen, was Gottes Bauplan ist. Und so wirst du erkennen, was nicht sein Bauplan ist. Weil Jesus ist das Haupt seiner Gemeinde und er baut seine Gemeinde. Vor vielen Jahren, vielleicht 20, 25 Jahre her, gab es ein prophetisches Wort in Deutschland. Jesus spricht, ganz klar, der Herr spricht, gib mir meine Gemeinde zurück. Oder gebt mir meine Gemeinde zurück. Das Wort gilt heute genau noch so. Jesus Christus, das Haupt seiner Gemeinde, spricht zur Gemeinde auch in Deutschland, gebt mir meine Gemeinde zurück. Und da ist schon erstmal klar, wem die Gemeinde gehört und wer der Erzhirte, der Oberhirte von allem ist. Jesus Christus selbst. Amen. Jesus hat man uns letzte Mal, sind wir so, vorletztes Mal schon, dass die Struktur der neutestamentlichen Gemeinde ist ganz simpel gesagt, Jesus im Zentrum und wer sich in seinen Namen hinein versammelt ist, da ist er in ihrer Mitte, Jesus im Zentrum und alles andere bewegt sich um ihn herum. Und so ist der Himmel aufgebaut. Im Himmel, das Zentrum des Himmels ist der Thron des Vaters und Jesus und alles andere dreht sich um dieses Zentrum. Und wie in dem Himmel, so auf der Erde. Das himmlische Jerusalem ist übrigens so dieses, wenn man an Struktur und Bauplan denkt, dass wir, wie Jesus auch seine Gemeinde baut. Nicht wie eine Pyramide, sondern mehr wie das himmlische Jerusalem. So sagt Jesus, gib mir meine Gemeinde zurück. Jesus ist das Haupt der Gemeinde und ihm muss sich auch alles andere unterordnen. Er hat die oberste Autorität und er ist aber auch die absolute Liebe. Ne? Und er ist der gute Hirte, der auf grüne Auen führt und ans lebendige Wasser. Und er gibt jeder Gemeinde, was sie gerade im Moment braucht. Und jedem Gläubigen, der die Gemeinde da dazugehört. Amen. Er ist es, der das durch verschiedene Dienste hindurch bis hin zu den Geistesgaben seiner Gemeinde dient, weil er sie liebt. Die er sich erkauft hat, seine Gemeinde, durch sein heiliges Blut. Und was du mit deinem eigenen Blut erkaufst, das liebst du mehr wie 100%. Und das ist Jesus. Also wenn wir Jesus in die Mitte einer Versammlung oder einer neutestamentlichen Gemeinde stellen, in die Mitte einer Struktur, in die Mitte unseres Lebens, in die Mitte einer Gemeinde, dann geht es dir persönlich und einer Gemeinde und einer Stadt immer gut. Amen. Und Gottes Antwort auf die Dinge dieser Zeit sind neutestamentliche, gesunde Gemeinden. Vor Ort oder regional dann. Das Wort beschreibt uns Ortsgemeinden, es beschreibt uns aber auch Regionalgemeinden, zum Beispiel die Gemeinde Ephesus und die Gemeinde in Galatien. Also das war eine ganze Region. Amen. Weil Jesus durch diese Gemeinde wirksam werden möchte. So hast du Jesus als das Haupt und dann hast du die Gemeinde bezeichnet als sein Leib. Und da sollten wir uns als wiedergeborene Christen auch wiederfinden in seinem Leib. Amen. So, ich betone es nochmal ganz klar, dass der Leib Jesu nicht aus den unterschiedlichen Konfessionen und Denominationen besteht. Also diese Aussage, die man oft hört, die katholische Kirche, die evangelische Kirche, die methodistische Kirche, die baptistische Kirche, die episkopale Kirche, die anglikanische Kirche und die Brüdergemeinde und die Pietisten und die 35.000 Denominationen der Protestanten, die es gibt, die gehören alle zum Leib Jesu. Paulus sagt, ist der Leib zerteilt? Wenn er so denkt, ist Fleisch. Weil all diese Dinge sind Erfindung der Menschen. 1. Korinther 2, Paulus würde heutzutage sagen, gib Jesus die Gemeinde zurück und schaff das Fleisch aus der Gemeinde. Amen. Und Gott geht zurück zum Bauplan, den Jesus gibt. Das heißt, in diesen verschiedenen Konfessionen, Denominationen gibt es wiedergeborene Gläubige, die zum Leib Jesu gehören. Aber diese Denominationen gehören nicht zum Leib Jesu, weil das ist Menschenwerk und Gott verbrennt das, was aus Menschenhand hervorgebracht worden ist. Das duldet er nicht in seinem Reich. Aber die Gemeinde Jesu, der Leib Jesu, besteht aus zwei verschiedenen Teilen, die zusammenwachsen. Und das sagt uns die Schrift. Die Schrift sagt uns nichts von Denomination. Wo es losging in 1. Korinther 2, dann hat Paulus das sofort korrigiert, weil die Korinther hatten diesen Ansatz, die anderen Gemeinden nicht. Aber Paulus sagt in Epheser 2, die Gemeinde Jesu besteht aus Gläubigen, aus den Juden und aus den Heidennationen. Und das ist es. Also wenn du nach dem Bauplan von Jesus arbeitest, wird es ganz simpel. Also 33.000 zu 2, also ich mag lieber die 2. Das ist für mich übersichtlicher als 33.000. Ich weiß gar nicht, warum es so viel gibt. Ne? Hat jeder eine andere Idee? Das Wort Gottes ist ja nur ganz klar in der Richtung. Der Leib Jesu besteht aus Heiligen, Geliebten, aus Jüngern, aus Kindern Gottes, aus Brüdern und Schwestern, aus Bürger des Königreichs, Mitbürger der heiligen Gotteshausgenossen, als Gäste und Fremdlinge auf dieser Erde, aus den Heiden und aus den Juden. Amen. Und Epheser 2 sagt, in Christus ist die Trennung, da gab es eine Trennung, zwar zwischen Heiden und Juden. Diese Trennung hat Jesus aufgehoben. Das ist die einzige Trennung, die es gab, die Jesus durch sein Blut aufgehoben hat. Und dann soll aus beiden ein neuer Mensch in Christus heranwachsen. Amen. Du solltest die Einheit pflegen mit dem messianischen Teil des Leibes und dort in eine Einheit hineinwachsen. Amen. Weißt du, Herr, der Herr hat uns diese auch eins zu eins auch hier als Gemeinde gegeben. Ich finde, jede Gemeinde braucht es. auch, dass du mit dem messianischen Teil auch eine persönliche Beziehung hast, um dort zusammen zu wachsen im Geist. Das ist das, was Jesus sagt. Daraus besteht der Leib. Und in diese Richtung arbeiten wir jetzt mal weiter. Ich habe das zu verschiedenen Dingen auch aufgeführt nochmal, woraus der Leib Jesu besteht. Ja, die Kinder Gottes, die Brüder untereinander, die neue Schöpfung. Wir haben eine Identität durch die Gnade. Wir sind Jünger von Jesus, Bürger des Königreichs, Heilige und geliebte Gäste und Fremdlinge auf dieser Erde. Das sind alles die Bezeichnungen der Schrift für den Leib Jesu oder für die, die dort Teil sind. Den Namen Christ oder Christen findest du bloß zweimal in der Schrift. Ich muss mich korrigieren, das letzte Mal habe ich gedacht, einmal, Apostelgeschichte 13, du findest das im Petrusbrief nochmal. Da sagt Petrus, wenn jemand als Christ leidet, dann leide er dann so, dass er nichts Böses gemacht hat und dafür bestraft wird, sondern leide so wie Jesus. Das sind die einzigen Bezeichnungen, wo der Name Christ erwähnt wird. Darum werde ich den nicht so oft erwähnen, weil die Schrift ihn nicht dort erwähnt. Die Brüder, also die Schrift spricht von Jüngern, von Brüdern und Schwestern, Kinder Gottes, von Bürger des Himmelreichs. Und meistens, wenn du die Anreden des Briefes hast, der Briefe von Paulus oder Petrus, werden die Gläubigen in Jesus angesprochen als Heilige und Geliebte. Das ist so auch der meistgebräuchlichste Begriff in den Anreden der Briefe. Also sollten wir uns auch so sehen und ansprechen, ich grüße euch mal als Heilige und Geliebte. Amen. Ja, in Jesus zu seinem Leib, erkauft durch sein Blut, mit seiner Gerechtigkeit durch Gnade begleitet, bist du ein Heiliger oder eine Heilige. Damit wirst du nicht heilig gesprochen, dir wird auch kein Standbild gebaut, das ist wieder Götzendienst, da steckt wieder Dämon dahinter, das wollen wir nicht. Aber du bist ein Heiliger in Jesus Christus. Amen. Und eine Heilige in ihm, geheiligt und gerechtfertigt in ihm. Und du bist ein Geliebter und eine Geliebte von Gott dem Vater. Amen. Unsere Aufgabe, wenn wir das hören, Heilige und Geliebte, denkst du, oh, ich habe noch die Dinge am Start und so geliebt fühle ich mich auch nicht. Das ist nicht der Punkt. Wenn Gott sagt, heilig und geliebt, dann bist du es. Weil Jesus das für dich erkauft hat. Amen. Was uns betrifft, worüber du dann nachdenkst, ist deine alte Natur. Und die muss da noch ein bisschen weg, damit du in die Fülle der Heiligkeit und die Fülle der Liebe hineinkommst. Deswegen sagt das Wort, du hast die Heiligkeit von Jesus hundertprozentig empfangen und die Liebe des Vaters ist auch bedingungslos hundertprozentig für dich. Unsere Aufgabe hier auf dieser Erde besteht darin, in der Heiligkeit und in der Liebe zu bleiben. Amen. In der Heiligkeit bleibst du, indem du, wie das Wort sagst, wenn jemand sündigt, dann bekenne er seine Sünden, kehre um zu Gott, lässt sich waschen durch das Blut und gehe fröhlich weiter. Amen. Und in der Liebe bleibst du, schreibt 1. Johannes 3 und mehrmals im Johannesbrief, im 1. Johannesbrief, bleibt in der Liebe. Wenn er in der Liebe bleibt, oder du bleibst in der Liebe, indem du die Gebote des Vaters hältst. Durch Gehorsam bleibst du in der Liebe. Amen. Das ist simpel. Aber das betrifft unseren Alltag. Gut, dann lasst uns mal auch einander so sehen. Als Heilige und Geliebte. Gäste und Fremdlinge ist auch noch so ein Begriff, der auch auf uns zutrifft, weil unsere Herzen, unsere Sinne sollen im Himmel verankert sein, sodass du jederzeit bereit bist, hier von dieser Erde zu gehen, wenn es deine Zeit ist. Dass dich auf dieser Erde nichts mehr zurückhält. Lest mal den Punkt Nummer 6 hier am Technikpult, was dieser Pastor, der gestorben ist, Werner OP, im Himmel war. Und Jesus hat ihm 6 verschiedene Punkte für die Gemeinde mitgegeben. Der Punkt 6 ist dort, sage meinen Kindern, dass sie mir ihr ganzes irdisches Hab und Gut, deine Familie, alles, was du hast, dein Haus, deine Wohnung, dein Eigentum, alles Jesus übergeben, dass es unter seinem Schutz steht und dass dein Herz nicht dran hängt und dass sie jederzeit bereit sind, von dieser Erde zu gehen. Wenn Jesus kommt, ne, Entrückung gibt es ja tatsächlich, manche leugnen das, aber 1. Thessalonicher 5 sagt, dass Jesus kommt, wie mit der Stimme des Erzengels und in einem Augenblick, Bruchteil von einer Sekunde, um seine Braut zu holen. Also dann sollte uns nichts mehr auf dieser Erde halten, weder Personen noch Eigentum noch Materielles. Das heißt, Jesus zuerst und das andere danach. Amen. So sind auch die Anforderungen für Jüngerschaft eigentlich nur befreiend für uns, damit wir frei sind, wenn Jesus kommt. Weil die Definition eines Jüngers, sagt Jesus in Lukas 14, wer andere Dinge wichtiger, ich schreibe es mal, wer andere Dinge wichtiger hält wie mich, wer andere Dinge mehr liebt wie mich, sagt Jesus, der ist meiner nicht wert. Und ein Jünger ist der, der sich selbst verleugnet, sein Kreuz aufnimmt und Jesus täglich nachfolgt. Also wenn wir von Leib Jesu sprechen, rede ich von Jüngern. Verstehst du? Also Jesus sieht eigentlich seinen Leib jetzt wieder auf den einen Punkt Jünger. Jünger, die Definition, wir haben schon drüber gesprochen, aber ich gebe es nochmal rein. Jünger sind die, die alles andere weniger lieben als wie Jesus. Und die ihr Kreuz aufnehmen, sich selbst verleugnen und Jesus täglich nachfolgen. Und das befreit dich von dir selbst, das befreit dein Herz von allem Ballast. Ihr Lieben, das, was uns manchmal in Sorgen, in Nöte, in unnötige Beschwernisse drückt, bis hin zu Depressionen, sind alles Dinge, von denen Jesus dich befreien möchte, wenn du seine Definition von Jüngerschaft befolgst. Dich selbst verleugnen, dein Kreuz aufnehmen, gar nicht schwer. In dem Sinne, dass es Freiheit bringt und Jesus nachfolgen. Das ist alles Liebe dort drin. Manche, die denken, okay, echt, Jesus haut dann noch sein Kreuz nochmal drauf und dann, so wenn du auf allen Vieren läufst, dann ist er zufrieden mit dir. Dieses Kreuz aufnehmen ist befreiend, weil im Kreuz wird die alte Natur abgetrennt und abgeschnitten. Amen. Deswegen sieht Jesus als sein Leib nicht die verschiedenen Denominationen, ich sage es nochmal, sondern er sieht Jünger, die sich selbst verleugnen, ihr Kreuz aufnehmen und ihm nachfolgen, in ihm bleiben und in der Liebe des Vaters bleiben. Wenn wir über neutestamentliche Gemeinde sprechen, ich empfinde, es ist Zeit für eine neue Reformation in dem Sinne. Wenn Luther heutzutage hier wäre, hätte schon längst wieder mindestens 95 Thesen geschrieben und wäre jetzt zum 500-jährigen Jubiläum, wäre Luther dabei, sie an die Tür zu nageln. Aber nicht irgendeiner eines Doms, sondern an die Türen der Kirche, die nach seinem Namen benannt ist. Da wird der nächsten Dienstag in einer Woche, er hätte einen Hammernagel alles schon dabei. Er würde das an jede Tür nageln. Er hätte die Thesen schon aufgeschrieben. Laut Aussagen des derzeitigen Papstes ist die Reformation schon lang vorüber. Seit 1999 ist nach dem Glauben des Papstes und des Vatikans die Reformation beendet worden. Das sind schon 6 Jahre her. Und was wir in diesem Jahr des 500-jährigen Jubiläums feiern, sagt er, ist eine Wiedervereinigung. Und die Wiedervereinigung bedeutet, alles wieder unter dem Dach der katholischen Kirche zurückzubringen. Das ist der ganze Sinn dahinter. 1999, was ist dort geschehen? Da hat man, der damalige Papst, mit dem Fürst oder dem Obersten der evangelischen Kirche, dem Gremium, haben einen Vertrag unterschrieben. Nicht den für zukünftige Einheit, aber letztes Jahr. 1999 wurde ein Vertrag unterschrieben und zwar hat die katholische Kirche sich bereit erklärt, die eine der Grundaussagen von Martin Luther vor 500 Jahren, knapp 500 Jahren, anzuerkennen. Nämlich seit 1999 auf dem Papier stimmt die katholische Kirche mit dem Papst überein, mit Luther, dass man laut Epheser 2 aus dem Glauben durch Gnade allein gerettet wird und nicht aus Werken. Weil bisher war das ja so, dass man gerettet wird durch Werke in der katholischen Kirche. Und 1999 haben sie sich auf dem Papier von diesem Grundsatz verabschiedet und nur von diesem einen. Und dann hat man gesagt, sind Originalaussagen, jetzt ist die Reformation beendet. Der Protest von Luthers ist vorbei. Originalaussagen von führenden charismatischen Leitern weltweit, jetzt ist der Protest vorüber, die Reformation ist zu Ende, wir müssen uns wieder mit der katholischen Kirche vereinen. Ihr Lieben, was wir brauchen, ist eine neue Reformation. Es ist einfach nur auf dem Papier geschehen. Die Grundaussagen sind nie geändert worden und die Praxis ist nie geändert worden. Es steht dort immer noch als Grundaussage, in der katholischen Richtlinie, wer glaubt, dass er ohne Mitgliedschaft in der katholischen Kirche ewiges Leben empfängt, nur indem er sein Leben Jesus übergibt und glaubt, nur so gerettet zu werden durch Gnade, der ist unter Anathema gestellt. Anathema ist ein griechisches Wort, das heißt, er ist dem Gericht Gottes übergeben. Und es ist bis heute noch so. Also dieses offene Papier, das war einfach nur ein geschickter Schachzug, um zum Ziel zu gelangen, was seit 1524 die Strategie ist. Dieser Gesellschaft, dessen Führer jetzt auch mit der Papst ist, nämlich der Jesuiten. Sie haben sich zum obersten Ziel gesetzt, den Protestantismus, alles was von Reformation kam, von Luther damals, auszurotten bis aufs Letzte. Und damit haben sie ihr ganzes Leben geweiht, über 500 Jahre. Und jetzt ist es soweit, wir stehen davor. Die Reformation ist vorüber, wir kommen alle wieder unter dieses Dach, das ist ihr Sinn. Okay, die Bibel schreibt uns das in Offenbarung 17, 18, dass das geschehen soll. Brauchen wir nicht weiter darauf eingehen. Die anderen Dinge, die Luther damals beschrieben hat, die werden natürlich nicht mit erwähnt, dass nur das Wort Gottes die oberste Autorität ist und nicht die Aussage des Papstes gleichgestellt. Die Autorität des Papstes hat Luther damals auch gesagt, dass das nicht anerkannt ist, nicht im Wort Gottes steht. Übrigens, bis vor 100 Jahren hat jeder führende protestantische Geistliche, der irgendwie was im Geist bewirkt hat, dessen Namen bis heute bekannt sind, bis hin zu Wesley, Luther, die ganzen Reformatoren sowieso, dann bis hin zu Wesley und Spurgeon, der Prinz, der Fürst, der Prediger, vor reichlich 100 Jahren, die haben alle davor gewarnt. Spurgeon hat öffentlich gewarnt vor dieser Gefahr, was von diesem System ausgeht, dass der Protestantismus oder die Auswirkungen der Reformation beseitigt werden sollen und alles wieder unter dieses Dach gebracht werden soll. Er hat vehement davor gewarnt, öffentlich. Und wer macht es heute? Ganz wenig, weil wir so weit gekommen sind, auch im pfingstlich-charismatischen Bereich. Leider ist es so weit gekommen. Deswegen ist gut, sich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen und nicht mit dem, was Menschen gebaut oder hervorgebracht haben. Das hält dem Feuer des Gerichts von Jesus nicht so stand. Nur das, was in seinem Wort steht. Ihr Lieben, es gibt verschiedene Bewegungen, auch was Gemeinde betrifft. Es ist so viel Verwirrung im weltweit da. Da gibt es so viele Ideen und Bewegungen, neueste Offenbarungen und so weiter. Ihr Lieben, was bestehen bleibt in alle Ewigkeit, sind nicht die verschiedenen Bewegungen. Was bestehen bleibt, ist das Wort Gottes. Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird niemals vergehen. Nicht mal ein Satzzeichen davon. Also ist es mir das Liebste, ich beschäftige mich mit dem Wort Gottes, wir holen uns da unsere Informationen her und bauen so nach bestem Gewissen die Gemeinde. Und so wahr ich hier vorne stehe und lebe, ich werde nichts anderes sagen und machen. Amen. Und weil ich muss ja auch mal vom Herrn Rechenschaft abgeben, was ich hier erzähle. Und es ist mir besser, er sagt recht so und gemacht, mein guter Knecht, du hast mein Wort gepredigt und nicht deine eigenen Ideen. Deswegen beschäftigen wir uns mit dem Wort. Es gibt dort noch mehr dazu sagen, aber ich mache mal Stopp, nicht, dass wir uns solche Informationen verlieren. Bloß mal nebenbei, wo wir heute stehen. Was hat sich denn in den 500 Jahren geändert? Die katholische Kirche hat sich keineswegs geändert in 500 Jahren. Es ist alles noch dasselbe. Wieso kommt man dann zu der Aussage, dass es in den theologischen Grundaussagen keine Unterschiede mehr gibt? Der Luther hatte 95 da. Und heute sagt man 500 Jahre später, es gibt keine Unterschiede mehr. Also von beiden Seiten wird es behauptet. Öffentlich, von den höchsten Führern. Was hat sich verändert? Die katholische Kirche nicht. Die andere Seite. Die mal so angefangen hat, sola scriptura. Also zu Deutsch, allein die Schrift, hat Luther gesagt. Lasst uns dorthin zurückkehren, ihr Lieben. So, jetzt beschäftigen wir uns mal mit einer ganz wichtigen Sache, auch was neutestamentliche Gemeinde betrifft. Wie gesagt, ich hatte gesagt, wenn wir das Bild mal vor Augen malen, ich habe jetzt bewusst verzichtet, hier vorne irgendwo eine Tafel ranzumachen, mit was ranzumalen. Ich male euch das Bild mal vor den Augen des Herzens. Ja? Und zwar Jesus das Haupt und wir sind sein Leib aus Heiden und aus den Juden. Zusammen ein neuer Mensch in Christus. Und dort sollten wir uns wiederfinden, in diesem Leib von Jesus. Ja? Und er ist das Haupt. So. Jetzt möchte Jesus wirklich in seinem Leib, auch in jeder Ortsgemeinde oder Regionalgemeinde, möchte Jesus hundertprozentig da sein, möchte wirken. Er möchte selbst präsent sein und er möchte sich selbst offenbaren und der Gemeinde dienen. Weil Jesus gesagt hat, nicht mal lange und ich komme zu euch. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Wir müssen uns von der Idee verabschieden, dass Jesus weit weg ist im Himmel und uns machen lässt auf dieser Erde, dass wir halb so durchkommen, die Entrückung gerade noch so greifen im letzten Moment, sondern Jesus ist immer inmitten seiner Gemeinde, die sich um ihn herum versammelt. Und deswegen hat Jesus gesagt, ich lasse euch nicht als weisen Kinder zurück. Ich lasse euch nicht alleine zurück. Und das finde ich eine der großartigsten Aussagen, die uns so geläufig ist, dass mir das bei der Vorbereitung entgangen ist. Ich wollte jetzt schon wieder weiter machen, in die Dienstgaben und das rein. Und da hat der Herr mich dran erinnert, stopp, du bist wieder zu schnell, geh mal zurück. Betrachte doch mal, was ich der Gemeinde gegeben habe. Ich sagte, okay, Herr, und dann machen wir jetzt hier weiter. Und wenn Jesus das Haupt ist im Himmel und er seine Gemeinde so sehr liebt, jeden Einzelnen, Jesus liebt Gemeinde. Und zwar noch neu, dass der Mensch ein Vorbild, nicht, was heutzutage manchmal so gemacht wird und was als Gemeinde bezeichnet wird. Wir kommen noch dahin, wann wird Gemeinde zur Gemeinde? Und nach dem, was Jesus sagt. Aber in erster Linie geht es darum, dass Jesus gesagt hat, ich lasse euch nicht als Waisenkinder zurück. Ich komme zu euch. Und ich gebe euch einen Stellvertreter mit denselben Qualitäten, wie ich sie habe. Und er wird nicht nur in Israel sein, sondern er wird überall sein. Er wird nicht nur in jedem Ort sein, in jeder Gemeinde, sondern er wird in jedem seiner Glieder seines Leibes sein. Er wird in euch sein. Amen. Deswegen sagt die Schrift, Christus in uns ist unsere Hoffnung und Herrlichkeit. Das heißt, Jesus ist nicht weit weg. Er ist heute Morgen nicht weit weg. Er ist in dir durch den Stellvertreter. Zweimal bezeichnet die Schrift den Heiligen Geist, von dem ich jetzt rede, als das Unterpfand unseres Erbes und als die Anzahlung auf unsere ewige Herrlichkeit. Das heißt, Gott der Vater konnte es nicht erwarten, dir jetzt schon auf dieser Erde eine Anzahlung und ein Unterpfand, das heißt, er gibt dir was und wenn du das da oben einlöst, kriegst du das volle Erbe. Er gibt dir schon eine Anzahlung deines himmlischen Erbes hier auf dieser Erde und das ist der Heilige Geist. Ich finde es großartig, weil das Übernatürliche, was auf diese Erde gekommen ist und was in dir ist, ob du das nur jetzt spürst oder nicht, du sollst es im Glauben bejahen, weil es Gottes Wort sagt, nämlich der Heilige Geist in dir ist das Unterpfand und die Anzahlung auf deine ewige Herrlichkeit. Ihr Lieben, das ist das Erbteil. Wir sind zu Erben in Christus gemacht. Das Erbteil hat er uns am Kreuz erkauft. Deswegen kommt der Heilige Geist immer wieder auf das Kreuz zurück, auf das, was dort getan wurde für dich und für mich und in der Auferstehung. Deswegen ist das Kreuz in der Auferstehung das Zentrum der Botschaft der Apostel gewesen und wird es auch immer bleiben. Weil diese Botschaft vom Heiligen Geist bestätigt wird, weil er nichts weiter macht, als wie Jesus zu verherrlichen. Amen. Ihr Lieben, als Jesus am Kreuz starb, die Engel haben sich gefragt, was geht denn hier los? Der Sohn des Vaters im Himmel hängt hier unten am Kreuz. Für eine Menschheit, die ihn nur ablehnt, die ihn verspuckt, die ihn verspottet. Ein Volk, was ihn ablehnt. Und was bleibt übrig? Ein paar Frauen und der Johannes da. Das ist der einzige, der letzte Mohikaner, der noch vor dem Kreuz stand. Johannes, der Jünger. Und die Mutter von Jesus, ein paar Frauen, ein paar standen noch weiter weg. Und haben gedacht, was ist denn hier passiert? Also die Engel haben es nicht mitgekriegt, was hier abging. Aber dann, als sie den Erlösungsplan voll durchblickt haben, dann seitdem Jesus nachdem er geschrien hat, es ist vollbracht, tobt im Himmel ein brausender Applaus, ein Lobpreis, der niemals enden wird. Amen. Was ist die Grundsatzstrophe dieses Lobpreises? Offenbarung so oft erwähnt, würdig ist das Lamm, nee, nicht würdig, 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 dreimal, ist das Lamm, das geschlachtet wurde, was durch sein Blut Menschen für Gott erkauft hat, aus allen Völkern, Stämmen, Sprachen und Nationen und hat sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, damit sie auf der Erde herrschen in alle Ewigkeit. Amen, Amen. Und lasst uns bitte in diesen Lobpreis einstimmen, es war heute gut, immer wieder im Lobpreis an der Anbetung Jesus sein Kreuz in die Mitte zu stellen und uns in diesen Lobpreis hineinzubegeben, der vor dem Thron stattfindet. So. Und dieses Erbteil ist im Heiligen Geist verfügbar. Das heißt, der Heilige Geist selbst ist dein Erbteil, was Gott dir gegeben hat. Und ihr Lieben, lasst uns nicht sein wie Esau. Was war mit Esau passiert? Esau hätte eigentlich als Erstgeborener den vollen Segen von Jakob bekommen. Von Isaak. Ne? Der Jakob hat ihn betrogen, aber er hat auch sein Erstgeburtsrecht abgegeben für eine Schüssel voller Linsensuppe oder Bohnensuppe. Und als er dann Buße tat und dieses Erbe unter Tränen suchte, gab es keine Chance mehr für ihn. Er hat sein Erbe verachtet. Überleg mal, das Erbe von Isaak, das war das Erbe von Abraham, ein gesegneter Gottes zu sein, in dieser göttlichen Linie weiterzugehen. Das hat er ausgeschlagen und er hat gesagt, das gebe ich dir, Jakob, gib mir doch mal, ich bin hungrig, gib mir mal die Schüssel Bohnen. Das heißt, er war irdisch gesinnt. Er war auf seine fünf Sinne ausgerichtet, auf die Begierden, was in ihm drin ist. Hunger ist ja nicht schlimm. Aber wenn du für deine fleischernen Begierden dein himmlisches Erbteil ausschlägst, das ist schon problematisch. Also die Schrift im Neuen Testament warnt uns im Judasbrief oder im Hebräerbrief auch nochmal, lasst uns nicht sein wie Esau und das Erbe ausschlagen. Und dein Erbteil und mein Erbteil ist der Heilige Geist. Lasst uns jetzt nochmal ganz bewusst dort reingehen, weil wenn wir das in uns drin haben, dann wird es echt lebendig in uns und dann wird es lebendig in neutestamentlicher Gemeinde. Weil, wenn Jesus das Haupt ist seines Leibes, dann ist der, der das Haupt ist, sein Stellvertreter auf dieser Erde, Jesus ist ja im Himmel, ist der Heilige Geist. Das heißt, der Heilige Geist ist das Haupt über die Gemeinde, den Leib von Jesus weltweit. Und so sollte er das Haupt des Leibes, wenn man mal von Ortsgemeinde oder Gemeinde spricht, ist der Heilige Geist das Haupt, die oberste Autorität über eine Gemeinde. Amen. Und nicht ein Mensch. Und er ist der wahre Stellvertreter Jesu oder Gottes auf der Erde, laut der Schrift und kein Mensch. So lasst uns wirklich mal den Heiligen Geist als Person betrachten. Nicht nur als eine Kraft, die irgendetwas wirkt, sondern der Heilige Geist ist die dritte Person der Gottheit. Er ist eine reale Person. Bei Tolleren, der leider schon beim Herrn ist, er hat den Heiligen Geist oft als Person gesehen. Er hatte ja nur oft, da konnte er die sichtbare und unsichtbare Welt gleichzeitig wahrnehmen, war im Himmel und alles. Und er hat den Heiligen Geist beschrieben als eine Person, die ähnlich wie Jesus war von den Konturen her, aber er brannte wie Feuer. Also es war ein lebendiges Feuer in der Kontur einer Person und voller Liebe und voller Kraft. Und dieses Feuer ist zu Pfingsten gefallen, ihr Lieben. Und lasst uns nach diesem Feuer trachten, denn Jesus sagt, ihr sollt mit Heiligen Geist und mit Feuer getauft werden. Das heißt, es ist eine Person, der Heilige Geist. Und diese Person des Heiligen Geistes, die kann man erfreuen. Und diese Person des Heiligen Geistes kann man aber auch betrüben, weil er hat Emotionen. Zum sagt Paulus im Epheserbrief, betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Das heißt, du kannst ihn betrüben und du kannst sogar sündigen gegen den Heiligen Geist. Und es geht sogar so weit, dass Jesus sagt, du kannst gegen Jesus alles sagen. Du kannst Blasphemie gegen Jesus aussprechen. Du kommst zu ihm und sagst, Jesus, bitte vergib mir. Und er vergibt dir. Aber die Sünde, wenn du den Heiligen Geist lästerst, diese Sünde wird er nicht vergeben. Weder in dieser noch in der zukünftigen Welt. Denn dann hast du das Innerste Gottes angetastet. Der Heilige Geist ist der vom... Die Schrift nennt ihn auch den Geist des Vaters. Es ist die Liebe des Vaters ausgegossen durch den Heiligen Geist. Es ist das Innere, es ist das Wesen, es ist der Vater selbst im Heiligen Geist, kommt und wohnt in uns. Glauben müssen wir es. Weil verstandesmäßig kriegen wir es nicht hin. Aber das ist, was Gott ausmacht. Gottes Geist wohnt in dir und mir. Er ist ausgegossen seit Pfingsten. Und er möchte in jeder Gemeinde die oberste Autorität sein. Wenn wir jetzt mal von Gemeinde sprechen. Und leider ist es so, dass der Heilige Geist sich auch zurückzieht. Erstens, wenn er nicht willkommen ist, wenn er ausgeladen wird, wie vor 100 Jahren aus Deutschland. Und durch Sünde zieht er sich auch zurück. Wenn er überführt dich in großer Liebe, wenn du aber permanent widerstehst, seinem liebevollen Werben umzukehren, dann betrübst du den Geist der Gnade und trittst das Blut Jesu mit Füßen, steht im Hebräer 10. Also ist dann schon, du kannst nicht, der Heilige Geist ist Feuer und mit dem Feuer kann man nicht spielen. Man sollte ihn als Person achten und lieben. Weil wenn das in jede Gemeinde zurückkäme, diese Achtung, diese Wertschätzung und auch diese Unterordnung und diese Erwartung dem Heiligen Geist gegenüber, dann wären wir in Richtung Einheit des Leibes schon meilenweit vorangekommen. Weil im Geist, die eines Geistes sind, die führt da immer zusammen. Was trennt, ist das Fleisch. Der Stolz der Menschen und so weiter. Und das brennt der Heilige Geist alles schön weg. Okay, also lasst uns den Heiligen Geist wirklich als diese Person auch erkennen und annehmen und wertschätzen. Und er ist heute hier, versteht ihr? Wenn er das Haupt einer Gemeinde ist und die oberste Autorität, dann ist er hier und er redet. Es ist nicht so, dass er jetzt hier auftaucht und ich meine, im Geist würdest du ihn sehen, aber da sagt, ich bin der Heilige Geist, ich habe da was zu sagen. Er redet durch Personen hindurch, durch Gefäße, die er gebrauchen kann. Und wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat. So, der Heilige Geist ist dein Anwalt, er ist dein Fürsprecher und er ist dein Helfer. Er ist derjenige, der eine ganz enge Koinonia-Gemeinschaft im Griechen mit dir sucht. Es ist eine so enge Gemeinschaft, die du mit ihm Tag und Nacht haben kannst. Lass uns mal die Schriftstellen dazu lesen. Das ist dein Erbe, ihr Lieben. Das ist unser Erbe, das Erbe jedes Einzelnen, was Jesus für uns erkauft hat, nämlich die Fülle des Heiligen Geistes. Das gab es vorher nicht. Weil durch das Opfer von Jesus wurden unsere Herzen gereinigt von der Sünde. Wir bekamen ein neues Herz und einen neuen Geist. Also der Theo Ness hat es ja richtig live mitgesehen im Geist, wie das bei ihm passiert ist. Das alte Herz raus, das neue rein, der Heilige Geist rein, das Blut Jesu gewaschen und so weiter. Und das ist aber mit jedem einzelnen im Glauben geschehen, der von neuem geboren ist. Ich finde es gut, wenn jemand das mal so auch anschaulich dann mal erzählt, wie es bei ihm gewesen ist, ist bei dir genauso. Und in dieses gereinigte Herz konnte Gott seinen Geist ausgießen. Und es steht hier im Johannes 14, Vers 15 bis 18. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand oder Helfer oder Fürsprecher, der zur Unterstützung herbeigerufene, heißt das Wort wörtlich, wird er euch geben. Dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn kennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Hier spricht Jesus über den Heiligen Geist und all das, was ich heute über den Heiligen Geist, das meiste davon, sind Aussagen von Jesus. Und das sind alles Dinge, die der Heilige Geist wirkt auf dieser Erde, nachdem er zu Pfingsten gesandt wurde. Jesus prophezeit das. Und das ist dein Erbteil. Du darfst jede dieser Schriftstellen, vielleicht kann man es mal vorne ranwerfen, Johannes 14, 15 bis 18, die erste Schriftstelle. Und das ist dein Erbteil. Lass es dir nehmen im Glauben. Lehn es nicht ab wie Esau, sondern greif zu. Du hast einen Helfer, du hast einen zur Unterstützung für dich herbeigerufenen, der ist für dich da. Du hast einen Fürsprecher, du hast einen Anwalt, auch vor Gericht. Wo auch immer du bist, er ist immer mit dir und er steht für dich. Der Heilige Geist, ihr Lieben, ist niemals gegen dich. Amen. Gott ist für uns im Heiligen Geist und er ist in uns. Er bleibt bei euch in Ewigkeit und in euch. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, denn ich komme zu euch. Das heißt, Jesus kommt im Heiligen Geist in jedem und zu jedem Einzelnen seines Leibes. Und er bezeichnet ihn hier als den Geist der Wahrheit. Nur der Schreiber des Hebräerbriefs bezeichnet ihn als den Geist der Gnade. Jesus bezeichnet den Heiligen Geist immer als den Geist der Wahrheit. Wahrheit und Gnade gehören so eng zusammen. Du kannst es nicht trennen. So, das nächste, Vers 26, das ist wieder ein Erbteil, was der Heilige Geist macht. Der Beistand aber, Johannes 14, 26, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Amen. Weil Jesus hat so viel gesagt, die Jünger konnten das gar nicht fassen. Die waren damals auch nicht in der Lage, das auf Smartphone irgendwie aufzunehmen, auf Diktiergeräte und dann runterzuladen auf den Laptop oder so. Oder mitzuschreiben mit Stenografie. Es war mit diesem Papyrus und so weiter nicht, oder Leder war nicht so leicht. So, und dann hat Jesus gesagt, ich schicke euch den Heiligen Geist, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und zwar alles. Ich finde es total stark. Also wenn ich in meine Bibel reingehe und wenn du das ab morgen machst, du fängst 1. Mose 1 an und dann eine halbe Stunde und Matthäus 1, eine halbe Stunde und du bittest vorher den Heiligen Geist, lehre mich alles. Er ist dein Lehrer. Er ist derjenige, der das Wort eingehaucht, inspiriert hat und er ist auch der Einzige, der dir das Wort erklären kann. Amen. ich sage es nochmal, er wird euch alles lehren. Und du wirst, er wird dir alles so begreiflich machen, dass du das Wort Gottes verstehen kannst. Auch schwierige Schriftstellen. Ich frage den Heiligen Geist oft, ich sage, ich begreife das jetzt nicht. Erklär mir das doch mal. Und so, manchmal sofort, manchmal kommt ein Gedankenblitz, manchmal erklärt er mir das erst nach und nach. Aber die meisten Dinge habe ich bis jetzt eine Antwort gekriegt. Und du musst ihn fragen. Und das ist wieder, ihr Lieben, bloß mal als Einschub, was wir als deutsche Christen lernen dürfen vom jüdischen Erbe. Die Juden, die stellen immer Fragen. Jetzt war ich mit Shimon zusammen, jetzt, wo die das letzte Mal hier waren, mit Oleg. Und die haben erzählt. Und der Oleg sagt dann, und der Shimon, ihr lernt, ging es um messianische Dinge hier, messianische Gemeinde und ganze Sachen. Ihr lernt durch Fragen. Weil wir haben ihnen nicht ständig Fragen gestellt. Hier und da mal. Aber es hat er, ihr lernt durch Fragen. Ihr müsst Fragen stellen und dann gibt es eine Antwort. Und so ist eigentlich der hebräische, jüdische Lernstil gewesen bei den Rabbinern. Die Schüler haben nicht alles vorgesetzt gekriegt, sondern die haben Fragen gestellt und der Rabbi hat geantwortet. Fragen, Antwort. Fragen, Antwort. Und so haben die sich das viel besser eingeprägt. Der griechische Lehrstil ist so, ein Lehrer steht vorne, eine Versammlung, und da erzählt dann was und schreibt was an die Tafel und entweder die greifen es oder greifen es nicht. Man stellt auch Fragen, ne, der Lehrer. Geht nicht gegen dich, Kunde. Aber das ist der griechische Lehrstil. Ne? Eine Zuhörerschaft, die passiv ist, wird... Ja, nicht, dass er jetzt Fragen stellt, an der Predigt, oder? Okay, das macht es lebendig. Sollten wir doch mal probieren. Also wenn ihr was nicht versteht, könnt ihr auch fragen. Hinterher. Nee, aber du darfst mit dem Heiligen Geist so umgehen, wenn er dein Lehrer ist. Du kannst ihm Fragen stellen. Und Jesus, mit Jesus im Heiligen Geist ist auch nicht anders. Du kriegst erst eine Antwort manchmal von Jesus, wenn du ihn fragst. Und wenn du ihn nicht fragst, kriegst du auf dich stark bewegende Fragen keine Antwort. Sondern er möchte, sagen wir mal so, Gott möchte gefragt werden von uns. Und wenn du Fragen stellst deinem himmlischen Vater und Jesus und dem Heiligen Geist, dann haben die auch immer eine Antwort. Also sie möchten, dass du sie fragst. Also das gehört zur Familienkommunikation im Himmel dazu. Also stell ihm alle möglichen Fragen und du kriegst eine Antwort. Und er wird euch an alles erinnern, was Jesus gesagt hat. Und das ist so verschieden, unterschiedlich zu dem, was die heutigen Hyperkreis-Teacher lernen. Die sagen, dass die ganzen Worte von Jesus, die allermeisten, für heute keine Bedeutung mehr haben. Dass die Worte von Jesus nur für die Juden unter dem alten Bund gegolten haben und für uns gelten nur die Worte des Neuen, also der Briefe. Ich finde das für eine sehr gefährliche Aussage, die nicht von oben, sondern von unten kommt. Und die Leute in die Irre führt. Der Heilige Geist macht es zum Beispiel nicht. Hier steht, er wird die ganzen Heiligen an das erinnern, was Jesus gesagt hat. Und das für mich gelten die Worte von Jesus genauso. Also eigentlich die ganze Schrift. Amen. So. Gehen wir der nächste Punkt, Johannes 16, Vers 8. Und wenn der Heilige Geist gekommen ist, dann wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und Gericht. Das ist wieder so eine Aussage, die man heute vielerorts hört, dass der Heilige Geist nie wieder von Sünde überführt. Hier steht es, Vers 8. Wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und ich bitte ihn oft, den Heiligen Geist, überführe mich von Sünde. Zeige mir auf, was mit Gott nicht in Ordnung ist, mit zwischen mir und Gott. Überführe mich. Ich bitte regelrecht darum, weil ich nicht will, dass was zwischen mir und Gott steht. Es ist ein Werk, das ist eigentlich der totale Segen vom Heiligen Geist, wenn er dich überführt, weil wenn du die Dinge ausräumst durch das vollbrachte Werk von Jesus, dann kommst du deinem himmlischen Vater immer, immer, immer näher. Amen. Und das ist Liebe. Ich bete oft, Heiliger Geist, überführe mich, bring mich zurecht, mach mit mir, was du willst, aber halt mich auf dem schmalen Weg. Amen. Dann Vers 13, Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht von sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird euch verkündigen. Das heißt, der Heilige Geist wird hier wieder bezeichnet als der Geist der Wahrheit. Worum geht es bei der ganzen Sache? Um die Wahrheit, das Wort Gottes. Wenn er gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Also er wird noch mehr hinzufügen, was Jesus damals nicht sagen konnte. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das finde ich auch wieder stark. Der Heilige Geist auf dieser Erde, er hört, was Jesus spricht. Er hört die Worte. Jesus ist ja das lebendige Wort. Und das Wort des Vaters fließt durch ihn. Und er hört immerhin, der Heilige Geist, was sagt Jesus? Und das, was Jesus sagt, das sagt er uns weiter. Und oft sind die, also in der Regel, sind die prophetischen Worte, Worte der Erkenntnis, Weisheit, was der Heilige Geist hört von Gott, gibt er durch dich weiter. Ihr Lieben, eifert nach diesen Gaben, dass der Vater durch dich reden kann. Der Heilige Geist steht dazwischen. Er vermittelt das Übernatürliche ins Natürliche. Er hört vom Vater, er teilt es dir mit, was dich persönlich betrifft, und du teilst es dem anderen mit. Prophetische Worte, Worte der Erkenntnis, Worte der Weisheit, Worte des Glaubens und so weiter. Er hört und gibt es weiter. Und er wird euch das Zukünftige verkündigen. Das heißt, und da kommt dieser ganze Bereich der prophetischen Rede, die in die Zukunft weist. Das Amt eines Propheten, der Amos, weiß ich nicht mehr, aber Amos steht drin, der Herr tut nichts, es sei denn, dass er es zuvor seinen Propheten mitteilt. Und wir können das im ganzen Alten Testament, Alten Bund nachlesen, dass bevor Gott irgendwas in Israel getan hat, bevor er Gericht ausgeübt hat, bevor er irgendwas, selbst Segnung ausgegossen hat, er hat alle Dinge vorher prophezeit. Man nennt das Verheißungen oder dann Gerichtswarnung. Gott hat sein Volk nie im Ungewissen gelassen. Die Israeliten wussten immer, woran sie sind. Er hat immer im Voraus gesprochen. Und so ist es auch für uns heutzutage. Der Heilige Geist wird uns warnen vor den zukünftigen Dingen, die vor uns liegen. Und das, was kommt, wird er uns verkündigen. Und er wird es, auch die Schrift, was die Prophezeiungen sind, Offenbarung, Daniel und Matthäus 24, was die Endzeit betrifft, er wird das Ganze lebendig machen, dass es für uns begrifflich wird. Amen. Daniel 12 steht geschrieben, der Engel sagte zu Daniel, schließ das Buch und du wirst zu deinen Vätern versammelt werden, geh ein in die Ruhe. Aber am Ende der Zeit werden viele dein Buch nehmen und die Verständigen werden es verstehen. Und in dieser Zeit leben wir. Das heißt, das Buch Daniel wird zurzeit auch ganz stark vom Heiligen Geist offenbart in die heutige Zeit hinein. Also das Zukünftige wird uns verkündigen. Dann Vers 14, er wird mich, also Jesus, verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein, darum sage ich euch, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Der Heilige Geist verherrlicht Jesus. Er hilft dir in der Anbetung, er hilft dir im Gebet. Der Heilige Geist hat nur das eine Ziel, Jesus zu verherrlichen. Amen. Und wenn du irgendwo bist und ein Mensch wird zu sehr geehrt oder überhaupt so, ne, angebetet, dann kannst du dir hundertprozentig sicher sein, dass der Heilige Geist dort nicht wirkt. Was steht hier? Der Heilige Geist wird mich verherrlichen. Der Heilige Geist ist so eifersüchtig darauf, dass Jesus und dem Vater alle Ehre gebührt. Amen. Er wacht, dass wir ihn anbeten. Er wacht darüber, dass der Vater und Jesus auf dieser Erde alle Wertschätzung, alle Anbetung, alle Verherrlichung bekommen. Und ihr Lieben, und wenn wir das machen, dann was macht der Vater? Er segnet seine Kinder. Arnie umgedreht. Weil Gott seine Ehre mit keinem anderen teilt. ich meine, es war schon schockierend, ne, wo Theo das erzählt, was er da unten gesehen hat in der Hölle. Also namhafte Leute, die genau diesen Punkt verpasst haben. Unter anderem auch ein, so die Spitze von einer gewissen Konfession, also sprich, ne, Papst, hat er auch dort unten gesehen. Und Jesus hat gesagt, ich teile meine Ehre mit niemandem. Was sich so anbeten lässt, diese Geister, die dort wirken, ist nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist bringt immer die Gläubigen auf die Knie, um den Vater und Jesus anzubeten. Wie in den Himmeln, so auf der Erde. Amen. Und der Heilige Geist verehrt immer das Kreuz und immer die Auferstehung von Jesus. Immer, immer Jesus, das Kreuz, diese Liebe des Vaters und diese Liebe von Jesus. Also für mich ist das unfassbar, diese Liebe des Vaters, seinen Sohn gegeben zu haben. Es sind so Begriffe, die man, Johannes 3,16, ne? Aber was steht da dahinter? Und diese Liebe von Jesus, alles zu geben, den Zorn zu tragen, die Sünde für uns, für mich und dich, als wir noch weit weg waren von ihm. Diese Liebe ist für mich unbegreiflich. Ich erfreue mich dran und sage, danke, Jesus. Danke, Vater. Amen. Und das sollte unsere Motivation sein. Und das macht immer der Heilige Geist. Der offenbart diese Liebe des Vaters und diese Liebe von Jesus. Amen. So, dann noch ein interessanter Punkt. Das betrifft auch die Evangelisation. Das heißt, wenn du Leuten von Jesus erzählst, dann macht der Heilige Geist Folgendes. Er bezeugt Jesus. Johannes 15, Vers 26. Wenn der Beistand gekommen ist, den ich von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, hier hast du wieder die Dinge, der Helfer vom Vater gesandt, für uns, in uns, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Genau. Das heißt, der Heilige Geist gibt Zeugnis von Jesus. Und hier steht, auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Also Vers 27. Das heißt, wenn du von Jesus Menschen, was von Jesus erzählst, dein Teil ist, einfach über Jesus zu sprechen. Dass er für unsere Sünden gestorben, die vier Punkte, in die Hefte kann alles nachlesen. Ne? Kurzevangelium von Jesus. So, und dann, das ist dein Teil. Mehr sollst du nicht machen. Wir haben nirgendwo in der Schrift den Auftrag, Menschen zu überzeugen oder so lange auf sie einzureden, bis sie endlich mal Ja sagen und sich dann bekehren und nach einer Woche wird abgefallen sind. Sondern wir sollen Zeugnis geben von Jesus und wer bekräftigt das Zeugnis? Wer wirkt mit diesen Worten, die du anderen weitergibst, wer wirkt in ihrem Herzen das Zeugnis? Johannes 15, Vers 26, das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Amen. Er offenbart auch den Leuten, die hier waren, die Botschaft von Jesus, von Theo, von seinem Zeugnis zum Beispiel, gehört haben. Oder wenn du Menschen von Jesus sagst, der Heilige Geist arbeitet weiter und hat bete für die Menschen weiter, denen du schon mal was von Jesus gesagt hast, weil der Heilige Geist diese Worte nimmt und ihn ihnen weiter bewegt. Das ist nicht mal dein Teil. Sondern er ist der, der Zeugnis gibt. Und Apostelgeschichte 5, Vers 32. Also für mich ist das schon etwas befreiend, dass mein Teil ist, den Leuten von Jesus zu erzählen, aber nicht sie zu überzeugen, weil das kennen wir nicht. Das kann nur der Heilige Geist. Apostelgeschichte 5, Vers 32. Da steht es auch nochmal. Und hier sagt der Petrus, wir sind Zeugen von diesen Dingen und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Und so bringt die das zusammen, Johannes und Petrus hier, dass sie Zeugnis geben von Jesus und der Heilige Geist. Er fügt den Heiligen Geist sofort hinzu. Diese zwei geben Zeugnis. Das heißt, du darfst dir sicher sein, immer wenn du Zeugnis von Jesus gibst, eins zu eins oder in größeren und mehr Personen, du darfst dir immer sicher sein, dass du dieses Zeugnis nie alleine weitergibst. Du und der Heilige Geist. Du und der Heilige Geist. Hier steht's. kannst du den Herrn daran erinnern, dass es so ist. Aber sollte da eigentlich, ist es so, du sollst deinen Glauben da reinsetzen. Wir sind Zeugen von diesem Ding und der Heilige Geist. Und hier steht nochmal, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Also der Heilige Geist wird denen gegeben, die Gott gehorsam sind. Dann das kannst du aufschreiben. Der Heilige, hat man schon erwähnt, der Heilige Geist wirkt die Gaben des Geistes, 1. Korinther 12. Und er wirkt auch die Früchte in dir, Galater 5, 22 bis 25. Der Heilige Geist wirkt die Früchte des Geistes in dir. Das ist der Charakter von Jesus. Also das Wesen von Jesus und die Kraft von Jesus, beides kommt vom Heiligen Geist. Und dann kommt nochmal ein wichtiger Punkt, vielleicht hast du den noch gar nicht so richtig betrachtet. Der Heilige Geist wirkt deine Heiligung. Nochmal, wir sind ja Heilige und Geliebte in Jesus. Wir sind Geheiligte, aber wir werden geheiligt. Wir leben in einem Prozess der Heiligung. Und der Heilige Geist ist es, der dich heiligt. Du kannst es nicht mal selbst tun, sondern der Heilige Geist ist dir als Kraft Gottes, als Person gesandt, damit er in dir die Heiligung bewirkt. Nämlich einen heiligen Lebensstil. Der Heilige Geist wirkt das in dir. 1. Korinther 6, Vers 11. Das sollte sich auch sehr ermutigen, sag ich mal, mit ihm dort zusammenzuarbeiten. Gott lässt dich nicht alleine hier ein Leben führen, das Alte ablegen, das Neue anziehen in Jesus, sondern er gibt dir dazu die Kraft des Heiligen Geistes. 1. Korinther 6, Vers 11. Und vorher sind eine ganze Menge Sünden aufgezählt, die das Reich Gottes nicht erben. Und dann steht hier, das sind manche von euch gewesen, 1. Korinther 6, Vers 11, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Also gerechtfertigt, gereinigt und geheiligt durch Jesus, seinen Namen und immer wieder mit dem Heiligen Geist zusammen. Dann 2. Thessalonicher 2, Vers 13. Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Rettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Also der Heilige Geist, du bist gerettet in Heiligung. Der Heilige Geist wirkt in dir den fortlaufenden Prozess der Heiligung, dass das Alte weggeht und das Neue reinkommt, dass du mehr in diese Freiheit in Christus kommst. Er ist dir von Gott dafür gesandt. Die Heiligung des Geistes und der Glauben an die Wahrheit, das Wort Gottes, bringt dich dort rein. Und 1. Petrus 1, Vers 2, sodass wir auch von Petrus nochmal was haben. Und dort spricht er die Gemeinden an, 1. Petrus 1, Vers 2. Die Heiligen, dann schreibt er hier, Vers 2, nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu. Also das Blut Jesu, was dich reinigt und du bist von Gott auserwählt, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam. Sind noch mal, wie gesagt, ich habe extra mal drei Schriftstellen rausgenommen, weil das ein Thema ist, das sonst unterbelichtet ist. Der Heilige Geist wirkt in dir die Heiligung. Er ist dir von, als Kraft gesandt. Wenn du an Dinge rankommst in deinem Leben, wo du mit Charaktereigenschaften, mit Dingen, wo du nicht weiterkommst, bitte hilf mir, Heiliger Geist. Er ist dein Helfer. Amen. Und ein Punkt, das war mir bisher noch nicht ganz so drin, ist, aber das funktioniert echt, habe ich von einem Mann Gottes gelernt und der hat gesagt, das Sprachengebet, was der Heilige Geist wirkt, das wirkt in dir diese Reinigung. Es hilft dir so sehr in der Heiligung, in dieses Ablegen des alten Menschen und des neuen Anlegen. Das heißt, das Sprachengebet, das permanente Reden in Sprachen aktiviert deinen Geist so stark, dass das Alte immer weiter abgebaut wird und der neue Mensch in Christus hervorkommt und es bewirkt in dir, dass du eine klare Sichtweise für geistige Dinge bekommst, sodass die Seele mit ihren ganzen Sachen nicht so schnell dazwischenfunken kann. Also das, da hat ein Problem gehabt mit irgendeiner Gewohnheit in seinem Leben. Und also war ein geistlicher Leiter und da hat der Herr gesagt, bete jeden Morgen 2 Stunden in Sprachen. Und das hat er gemacht. Und nach einer gewissen Zeit hat er diese Gewohnheit war plötzlich weg. Und war nicht mehr aufzufinden. Und sein Geist war so aufgebaut, da war richtig aufgeladen. Amen. Also das Sprachenreden, Heiligung durch den Geist, das Sprachenreden hilft dir in diesem Prozess der Heiligung. Es ist dir von Gott gegeben. Und Römer 8, Vers 26 und 27, das ist nochmal sehr ermutigend, was der Heilige Geist wirkt. Er wirkt in dir, wenn du gar nicht mehr weißt, was du beten sollst. Römer 8, 26, 27. Also ich bin schon oft an den Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, Herr, was soll ich jetzt beten in der Situation? Und dann habe ich in Sprachen gebetet. Und der Heilige Geist weiß, was die Person braucht. Also du sollst beten in Deutsch, aber auch in Sprachen. Manchmal, hier steht 26, ebenso nimmt der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Und ich denke, da sind wir alle irgendwo, finden wir uns da wieder. Sondern der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechenden Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige Gott gemäß. Also ich finde es total super, wie der Herr das gemacht hat, dass wir durch dieses Sprachenreden zu Gott beten und der Heilige Geist weiß, was wir bedürfen und er verwendet sich so und er betet so durch dich, dass es zu deinem Besten ist. Er verwendet sich für die Heiligen Gott gemäß. Schön. Amen. Aber wenn ich manches nicht verstehe, oft versteht man oder man empfindet im Geist denn den Sinn dessen, nicht wortwörtlich, sondern den Sinn dessen, was man im Sprachen betet. Und du bringst das Wort für Wort, bringt es der Heilige Geist durch deinen Geist vor Gott. Und es sind alle Dinge, wo der Heilige Geist durch dich betet, er verwendet sich für dich. Sollten wir nicht diese Gabe noch mehr nutzen wie bisher? Also ich möchte schon, dass der Heilige Geist sich bei Gott einsetzt als mein Fürsprecher. Und da lasse ich ihn doch mal durch mich beten. Amen. Er verwendet sich für die Heiligen Gott gemäß und er weiß, was sich am besten gebührt zu beten. Ich habe jetzt, Sascha und Sveta haben uns erzählt, da war jetzt in der Ukraine mit ihrer Tochter zusammen, auch ein Amerikaner, der war 4 Tage klinisch tot und ja, da hat sein Zeugnis da gegeben in der Ukraine. Da ist er überfahren worden, da hat gejoggt, da war bei der Armee und ist gejoggt und ist dort überfahren worden von einem Auto. Und da hatte 5-mal Kopf, war offen, das Gehirn war schon, da war alles irgendwo kaputt. Und da hing bloß noch am Seitenfaden, da war dann 4 Tage tot. Die Frau hat aber die Schriftstelle genommen, ähnlich wie beim Theo, die hat die ganzen Schriftstellen über Auferstehung zitiert, hat die Bibel auf seinen Körper gelegt, hat den Ärzten gesagt, er schaltet die Apparate noch nicht ab. Und sie wusste dann auch nicht mehr, wie sie beten sollte. Also die haben uns das Zeugnis dann bei YouTube gezeigt, auf Englisch und Russisch. Und die wusste nicht mehr, wie sie beten sollte. Er hat die Schriftstellen proklamiert und in Sprachen gebetet. Über ihren Mann, wisst ihr? Und das sah fürchterlich aus. Und die hat an diesem Wort festgehalten, dass Jesus die Auferstehung ist. Und da war schon Gehirntod. Und die wusste nicht mehr, was sie beten sollte. Schriftstellen und Sprachengebet. 4 Tage lang. Der Heilige Geist verwendet sich für die Heiligen. Wenn du diese Sehnsucht hast im Herzen, dass dein geliebter Mann wieder zurückkommt zum Leben. Ja, du legst dein ganzes Herz rein. Du weißt gar nicht mehr, was sie beten uns. Da bin ich so dankbar, dass es den Heiligen Geist gibt, der dann noch ein paar Worte findet, die ich nicht habe. Und nach 4 Tagen haben die Ärzte da reingeleuchtet, seine Augen. Und haben gesagt, das letzte Mal, dann ist Schluss. Und da haben die ihn reingeleuchtet, auf einmal, bing, ist der Arzt rausgerannt. Also da hat er seine Augen aufgeschlagen, dann die Hände bewegt und da ist vollkommen wieder hergestellt. Da siehst du die Narben. Und er hat aber nicht diese Erfahrung gemacht wie Theo, sondern ich weiß nicht, wo er da unterwegs war. Das hat man jetzt nicht so richtig mitgekriegt. Ich finde eigentlich gar nicht so. da war Christ gewesen. Aber ich finde das vom Theo finde ich viel krasser, was er dort erlebt hat in diesen beiden Bereichen. Aber durch den Glauben seiner Frau an die Schrift und permanentes Sprachenbeten, Römer 8, 26, 27, kam dieser Mann wieder zum Leben und er reist jetzt überall rumher und gibt sein Zeugnis, wie groß Gott ist. Er ist regelrecht auferstanden, auch von den Toten. Amen, so ist Gott. Das sollte eine Ermutigung für uns sein, diese von Gott wunderbar gegebene Erbteilsgabe des Geistes, des Redens sprachen, Verbindung mit dem Wort Gottes anzuwenden und zu gebrauchen. Amen. Okay, jetzt sind wir doch ein Stück weiter gekommen. Jesus, das Haupt, der Heilige Geist auf dieser Erde und dann der Leib Jesu. Und das, wie gesagt, die ganzen Schriftstellen, das ist alles dein Erbteil. Das, was du von Gott erhalten hast. Amen. Es gehört dir. Und es gehört mir. Also Gott macht keinen Unterschied der Personen. Dieses Erbteil im Heiligen Geist, die ganzen Schriftstellen, das liegt alles für dich parat. Und du kannst es abrufen, du kannst es abholen, du kannst es nehmen, wie du es brauchst. Und was ehrt den Vater mehr, als wie wenn du dazugreifst? Also wir ehren Gott nicht, wenn wir sagen, okay, das ist schön, wenn du es da oben hast, aber ich komme schon so ohne dem klar. Habe ich auch schon gehört. Ist da Gott drüber begeistert? Es zeugt eher von menschlichem Stolz. Die geistig arm sind, denen gehört das Himmelreich, die erste Seligpreisung. Das heißt, die dringend die Hilfe des Vaters brauchen, des Geistes, denen gehört das Reich der Himmel. Das sind nämlich die Kinder, die wissen, dass sie ohne den Heiligen Geist nichts machen können. Amen. Also lasst uns werden wie die Kinder und diese Dinge nehmen und in diesen Dingen leben. Amen. Das ist übrigens neu, dass der Mensch Gemeinde. Und da geht es nicht um großartige Strukturen, irgendwas in Überbau. Da geht es um dich und mich. Weil der Leib von Jesus ist lebendig und hat jeder eine Funktion. Durch den Heiligen Geist. Amen. Und die speziellen Funktionen, da kommen wir dann das nächste Mal dazu. Heute, das war echt ein Einschub. Das habe ich echt nicht geplant. Ich wollte schon viel weiter. Ich wollte euch mehr strukturierte Lehre über das und das, Dienstgaben, Älteste und so weiter. Da hat der Heilige Geist gesagt, nein, vergesst mich bitte nicht. Das ist das Erbteil für die Gemeinde. Ohne mich geht gar nichts. Ich dachte, es ist immer Grundlagenkurs. Sag das alles so durch, die brauchen das. Und du brauchst genauso, hat er zu mir gesagt. Ne? Und Amen. Deswegen bin ich gestern so mit guter Laune aus meinem Zimmer raus, weil der Heilige Geist sagt, okay, er macht's doch. Ja. Amen. Ich habe auch sonst gute Laune, ne? Bitte. Okay. Aber gestern hatte ich ganz besonders gute Laune dann hinterher, weil das aufbaut, wenn man Gott gehorsam ist und das Wort baut auf. Amen. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du gut bist. Danke, dass dein Wort die Wahrheit ist. Danke, dass du uns den Geist der Wahrheit gesandt hast, der uns in alle Wahrheit leitet. Danke, dass du uns dieses reiche Erbteil im Heiligen Geist geschenkt hast. Auch diesen Unterpfand, diese Anzahlung des Erbes, was wir dann bei dir bekommen. Danke, Vater, für deine Liebe. Danke für den Geist des Vaters, den du in unser Herzen gesandt hast, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Es ist so gut. Danke, Abba, lieber Vater, für deinen Heiligen Geist. Danke für Jesus, dass wir seine Brüder und Schwestern sind. Danke, dass wir überhaupt zu deinem Leib gehören dürfen, Jesus, dass du uns erwählt hast, aus den Heidennationen Teil deines Leibes zu sein und die Verheißung zu erben. Heiliger Geist, später hattest du diese Worte weiter bewegst, dass es bedeckt bleibt durch das Blut Jesu, dass der Teufel nicht rauben kann und uns wieder diesen alten Zustand zurückführt, sondern dass wir in der Fülle des Erbteils auch gehen in unserem Alltag. Setze Eifer frei und Hunger, das Wort zu lesen. Setze Eifer frei, nach den Gaben des Geistes, nach der Liebe zu streben und setze den Eifer auch frei, beständig in neuen Sprachen zu beten. dankbar zu sein und sich zu freuen, also gute Laune zu haben. Alle Ehre sei dir. Amen.